Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Es ist für mich bereits die dritte, vierte, vielleicht sogar fünfte Infektionskrankheit, die ich jetzt in dieser Saison von Herbst bis Frühjahr habe. Und es ist immer noch nicht Corona dabei gewesen. Ich entschuldige mich deswegen am Anfang dieser Folge für meine Stimme, die nicht so richtig in Ordnung ist. Aber ich denke, wir können darüber hinwegsehen. Dafür ist Dennis wieder super fit und ist mir live zugeschaltet aus Hamburg.
So sieht's
Dennis,
aus.
Wie geht's dir?
Vielen Dank. Mir geht's ganz gut. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Das heißt, das Wochenende steht vor der Tür. Und ich muss sagen, deine sowieso sehr männliche Stimme hier im Podcast wird durch deine leichte Angeschlagenheit noch ein Touch erotischer. Also ich glaube, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wir kriegen das schon gut hin.
Okay, hätte ich vielleicht gar nicht erwähnen sollen. Meine Stimme ist eigentlich normalerweise so und sonst wird die immer so ein bisschen hochgetunt von mir. Okay, gut.
Okay,
finde ich gut.
Ja, okay.
Ja, wunderbar. Ich wollte einmal nochmal Feedback loswerden zu unserer letzten Folge. Und zwar ist die Studie, die wir vorgestellt hatten, die Kranio-Studie, hat jetzt mittlerweile doch ein paar Zitate bekommen. Das kann man ja auf den wissenschaftlichen Datenbanken immer so nachschauen. Die ist ein paar Mal zitiert worden, zum aktuellen Zeitpunkt 17 Mal. Und interessant ist auch, dass ich ja damals die Science Cops noch auf unsere Science Cops Kritikfolge zurückgemeldet hatten, was ich ziemlich cool fand. Und dass sie gesagt hatten, sie sind mit uns oft einer Meinung, so wie wir das dargestellt haben. Wir waren jetzt ja auch nicht so vernichtend gegenüber den Science Cops, sondern haben das halt eigentlich ziemlich ähnlich gesehen wie die. Interessanterweise hatten die bei dieser Recherche, die die gemacht haben, zur Wissenschaftlichkeit der Osteopathie, diese Kranio-Studie aber auch übersehen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, diese Studie, die doch irgendwie so interessant ist und so durchgreifend ist, haben viele Leute einen blinden Fleck. Und deswegen musste ich dem einen Maxi sehr von den Science Cops die Folge nochmal schicken. Seitdem habe ich leider nichts mehr von ihm gehört. Also vielleicht wird die auch weiterhin ignoriert.
Um in ihrem Schnack zu bleiben, wir haben die Science Cops überführt. Tadao.
Yeah. Wir mussten jemanden festnehmen. Ja. Schlechte Recherche.
Ja.
Und ich bin auch nochmal gefragt worden, welche Techniken denn da so angewandt wurden. Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es in jeder Studie anders ist. Aber in einigen dieser Studien wurde das sogenannte 10-Schritte-Protokoll vom Ablegger, John Ablegger, eine auch mittlerweile verstorbene Koryphäe der kraniosakralen Osteopathie, der hat dieses 10-Schritte-Protokoll angewandt. Und da, Dennis, würde ich sagen, bereitest du nochmal einen Instagram-Post vor oder wir machen das zusammen.
Ja, auf jeden Fall.
Probleme hast, das zu finden. Ja, es ist nicht das 10-Schritte-Alkoholiker-Programm oder anonyme Alkoholiker-Programm, aber es geht in die ähnliche Richtung.
Ja, okay, cool.
Ja.
Ich habe nochmal die Dame angerufen, von der ich letzte Folge erzählt habe. Und zwar ging es da um die Dame, die zu mir nach Hamburg gereist ist, 120 Kilometer, und sich dann vor der Tür Klatsch auf die Nase gelegt hat und sich zerlegt hat. Und da wollte ich dann nochmal als mitfühlender Mensch und natürlich auch ein bisschen investigativ Recherchen für den Podcast horchen. Was ist denn jetzt da rausgekommen?
Weiß die arme Dame, dass sie hier publik besprochen wird?
Da kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Nein, natürlich haben wir da so ein bisschen spaßeshalber drüber gequatscht, dass das doch Potenzial hat für einen Podcast. Und sie war beim Orthopäden tags drauf und wurde geröntgt, es ist nichts gebrochen. Sie hat jetzt pauschal eine Aircast-Schiene bekommen. Das ist so eine stabilisierende Schiene, um die Außenbänder gegen ein wiederkehrendes Umknicken zu schützen. So die Standardversorgung bei Umknicktraum, kann man sagen. Und jetzt steht noch so ein bisschen im Raum, ob sie vielleicht nächste Woche nochmal ein MRT bekommt, um gegebenenfalls eine Bänderdehnung von einem Bänderriss zu unterscheiden. Da habe ich mich dann dezent zurückgehalten, weil also mit einer Meinung meiner Seite, weil ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt nochmal in die Röhre muss, um das Ganze voneinander zu unterscheiden, weil im Endeffekt die Behandlung des Ganzen bleibt gleich.
Richtig.
Die klinische Bedeutung ist quasi egal. Aber man hat dann zusätzlich nochmal diesen einmal krankenkassenbelastenden Untersuchungsrahmen und nochmal die Strahlenbelastung für die Dame. Von daher verstehe ich das nicht so ganz. Also es sei denn, der Arzt verdächtigt jetzt noch vielleicht die Syndesmose gerissen zu erkennen oder sowas in der Richtung. Aber naja, das steht noch so ein bisschen aus und die Lippe ist wieder zu und die Brille ist eingeschickt, die wird jetzt wieder repariert und sie hat zum Glück noch eine zweite Brille, mit der sie jetzt die ganze Zeit durch die Gegend flitzt und ist eigentlich ganz fidel und musste nochmal lachen darüber, wie blöd das alles gelaufen ist. Ja, das war von meiner Dame, ja.
Ja, da geht man einmal zum Osteopathen und kommt mit 6 Baustellen wieder zurück ungefähr. Ja. Und zum Thema MRT und Knöchel, also es ist auf jeden Fall nicht evidenzbasiert, da bei Verdacht auf Ruptur oder Zerrung oder Überdehnung jemanden ins MRT zu schicken. MRT hat allerdings auch keine Strahlenbelastung, das ist ja nur eine Magnetresonanztherapie. Ein CT wäre eine Strahlenbelastung. Ah, okay. So viel haben wir zur Korrektheit hier im Knochenjob.
Okay, true.
Ja, genau. Das wäre ja eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema, was wir heute bearbeiten möchten, und zwar der Kopfschmerz. Ich gehe davon aus, dass die Dame sowohl im psychologischen als auch im körperlichen Sinne einen gewissen Kopfschmerz gekriegt hat. Durch den kleinen Unfall.
Ja,
ist richtig. Ja, und zwar ist Kopfschmerzen ja das Thema, was uns ja doch ziemlich häufig in der Praxis begegnet. Sehr oft so eher sekundär, also dass die Leute eigentlich mit Schulter-Nackenbeschwerden kommen und dann halt aber infolgedessen Kopfschmerzen haben. Aber es kommen auch regelmäßig Leute, die wirklich wegen ihrer Kopfschmerzen primär zu mir in die Praxis kommen. Und das ist sehr interessant, weil wir als Osteopathen da diverse Herangehensweisen haben und auch dementsprechend unterschiedlichst arbeiten können, um das Problem der Kopfschmerzen lösen zu können. Dennis, ich möchte einmal fragen, hast du selber auch Erfahrungen mit Kopfschmerzen?
Selber ehrlicherweise, glücklicherweise nicht so viel. Also es kommt vielleicht mal 2 bis 3 Mal im Jahr vor, dass ich Kopfschmerzen habe. Und das liegt dann meistens daran, dass ich zu wenig getrunken habe oder zu wenig gegessen habe im Vorfeld. So, und ansonsten, wenn ich mal zu tief ins Glas schaue und am nächsten Tag verkatert aufwache, ist mir aber eher übel, als dass ich Kopfschmerzen habe. Von daher bin ich relativ gesegnet. In meiner Familie gibt es allerdings Menschen, die auch zeitweise relativ stark an Kopfschmerzen und auch Migräne gelitten haben. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen verbessert. Und retrospektiv kann ich sagen, dass da in der Vergangenheit, als ich noch Kind war, viel ausprobiert wurde mit Akupunktur und Schmerzmittel und Hypnose und weiß nicht was alles. Und ich glaube, erst als der berufliche Stress oder der allgemeine Stress ein bisschen weniger wurde, wurde es auch mit den Kopfschmerzen besser. Also man sagt ja, Kopfschmerzen ist eine sogenannte Schrotschussdiagnose. Schrotschuss heißt, ein Schrotschuss streut in alle Richtungen und du kannst quasi durch 1001 Ursache zu Kopfschmerzen kommen. Und das ist in der Untersuchung oder in der Grundfindung für die Kopfschmerzen auch immer so ein bisschen tricky. Wir wollen jetzt heute mal beleuchten, wie aus osteopathischer Sicht so die klassischen Kopfschmerzen oder die klassischen osteopathischen Themen, an die wir immer denken, zu finden sind. Und ja, schauen wir mal, ob wir da einen guten Überblick finden. Du wolltest, glaube ich, erst noch ein bisschen was einleiten, Klaas.
Ja, du hast eigentlich schon eine ganz gute Einleitung gegeben, wie ich finde. Also aus so Klassifikationssicht in der Schulmedizin kann man teilweise bis zu 250 verschiedene Arten von Kopfschmerz so unterteilen, wobei es da auch unterschiedlichste Ansichten gibt, wie viele das jetzt sind und so. Definiert ist es ganz einfach als schmerzhafte Empfindungen im Bereich des Kopfes und des Gesichtes. Und die Symptome sind halt sehr, sehr vielfältig. Also Kopfschmerz und unterschieden wird halt ganz oft auch zum Thema Lokalisation. Also wo, in welchem Bereich ist das, beidseits, ist es hinterm Auge, ist es in den Schläfen, die Häufigkeit, ob das begleitet ist mit einer sogenannten Aura. Das ist ja das typische Kriterium für die Migräne. Also seltsame Empfindung vorher, nachher, Übelkeit, Doppelsichtigkeit, Flimmern vor den Augen. Und andere wilde, teilweise sehr obskure Symptome noch dazu.
Übelkeit. Und,
ja, Übelkeit vor allen Dingen oft, ja. Und noch eine recht gute Unterscheidung ist, wie ich finde, zwischen sogenannten primären und sekundären Kopfschmerzen. Und die primären Kopfschmerzen sind klassischerweise eben so die Migräne zum Beispiel oder der Cluster-Kopfschmerz und so der Spannungskopfschmerz. Das sind so die primären Kopfschmerzarten, wo man halt sowohl die Symptome als auch die Ursachen wirklich im Schädel vermutet. Mhm. Und Migräne ist ja auch wirklich ein echt kompliziertes Feld, sag ich mal. Ne? Ich habe viele Patienten gehabt, wo sie nicht genau wussten, ist es Migräne, ist es keine Migräne, ist das klassisch, ist das nicht klassisch und gehört das damit rein und so. Und auch die Behandlungsmethoden sind ja auch unheimlich vielfältig. Ich hatte jetzt auch gerade diese Woche eine Patientin, die an einer Studie teilgenommen hat, wo es eine Antikörperspritze gibt zur Behandlung von Migräne. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Das ist, glaube ich, erst seit kurzer Zeit zugelassen auch überhaupt. Und bei der war das ein absoluter Gamechanger. Das hat ihr richtig das Leben erleichtert. Von daher
hast du irgendwie
wollte ich das?
Ja, okay. Sorry.
Ja, ich habe es noch nicht gut recherchiert, muss ich sagen. Ich habe hätte ich vielleicht einmal machen können. Aber diese Folge
aufnehmen. Ja, wir ballern so viele Folgen raus. Wir haben gar keine Zeit mehr, so viel zu recherchieren.
Ja, okay. Da gibt es ganz sicher nochmal ein Follow-up auf jeden Fall. Ja. Fand ich interessant, weil es halt eine von ganz vielen anderen Behandlungsmethoden ist. Neben diesen Klassikern, die halt die Treptane sind, also die Schmerzmittel, die bei den meisten meiner Migränepatienten doch recht gut funktionieren, wenn man halt bemerkt, der Schmerz kommt und ich nehme sofort oder möglichst zügig diese Triptan-Tabletten, dann kommen sehr viele damit gut über die Bühne. Und man muss auch mal echt sagen, also wenn ich mir das mal so anhöre, was einige schildern, dass sie teilweise dreimal die Woche übelste Migräne-Kopfschmerzen haben, mit Übelkeit, mit Übergeben, mit kompletter Lichtempfindlichkeit, wie lebenseinschränkend das doch sein muss. Definitiv. Also ähnlich wie du habe ich nämlich auch echt nur selten, sehr selten Kopfschmerzen und ich kann meistens auch die Ursache herausfinden, woran es liegt. Und komme dann, wenn es schlimm wird, mit einer Ibuprofen oder mit einer halben sogar echt gut dann wieder über die Runden. Von daher ist das auch, wenn ich mir das mal vorstelle, wie man da so leidet, echt übel.
Ja.
Naja.
Das ist richtig. Nochmal einmal zur Einteilung der Lokalisation der Kopfschmerzen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Das ist auch immer so eine Standardfrage in der Anamnese, wenn es um Kopfschmerzen geht, auch wenn es nur sekundärer Natur ist. Der klassische Spannungskopfschmerz definiert sich in meinen Augen dadurch, dass der Patient sagt, ja, es zieht hier hinten vom Schulter-Nackenbereich hoch und zeigt dann häufig so eine Linie, die entlang des Hinterkopfes über den Schädel bis in die Stirn geht. Das ist so dieser Bereich Spannungskopfschmerz, der sehr häufig bei den Menschen, die im Büro tätig sind und viel am Computer sitzen und dergleichen auftaucht, wo die Ursache dann meiner Meinung nach häufig eher im parietalen, myofaszialen liegt, dass es da Spannungen im Schulter-Nackenbereich gibt und die ziehen dann über die Schädelfaszien und Verbindungen und bereiten dann einen Kopfschmerz. Würdest du dem beipflichten?
Ja, dem würde ich beipflichten, auf jeden Fall.
Ja. Wohingegen Migräne-Kopfschmerz und Cluster-Kopfschmerz, also ich habe mal gelernt, ich weiß nicht, wie reliabel das ist, aber Cluster-Kopfschmerz eher bei Männern verbeheimatet, Migräne eher tendenziell bei Frauen verbeheimatet. Dieser Migräne-Kopfschmerz sitzt meistens relativ frontal im Gesicht, sehr häufig rund um die Augen. Die Leute haben manchmal das Gefühl, sie haben einen Druck von hinten auf den Augen, als ob die Augen rausgedrückt werden würden oder frontal an der Stirn sozusagen. Das ist so der klassische Migräne-Cluster-Kopfschmerz, würde ich ganz vorsichtig sagen. Ich glaube, Cluster ist sogar noch etwas globaler im ganzen Kopf. Ja, da gibt es natürlich 1000 Unterarten, aber das ist nochmal irgendwie eine Variante, die es da so gibt. Und dann gibt es noch in meiner Welt relativ häufig den Schläfenkopfschmerz, wo es sich so seitlich am Schädel befindet. Die Gründe besprechen wir jetzt gleich nochmal. Da gibt es aber auch klare anatomische Verbindungen sozusagen. Und eine Sache wollte ich noch kurz nennen, das ist der morgendliche Hinterhauptskopfschmerz, also occipital, kurz über dem Atlas. Und wer das regelmäßig hat, der sollte durchaus mal seinen Blutdruck checken, weil ein arterieller Bluthochdruck kann zu morgendlichem Hinterhauptkopfschmerz führen. Wir haben eine große Blutumverteilungsregion am Hinterhaupt und wenn da viel Druck auf dem Kessel ist, in Anführungszeichen, dann kann das Schmerzen bereiten. Und da könnte der Gamechanger die Einstellung des Blutdrucks sein.
Ja, absolut richtig. Sollten wir auch immer im Hinterkopf haben, wortwörtlich, wenn wir Patienten mit Kopfschmerzen behandeln, dass wir auch da nochmal nach dem Blutdruck gucken. Der Blutdruck wird halt sehr oft in ärztlichen Praxen kontrolliert, aber das ist ja auch nicht immer, bekanntermaßen nicht immer so so einfach, ne, mit dem Weißkittel-Syndrom, dass man, wenn man da dann halt sitzt in der Arztpraxis und aufgeregt ist, dass der Blutdruck dann automatisch hoch ist. Deswegen sollte man das durchaus auch in unserer Praxis, wenn die Leute natürlich etwas entspannter bei uns sitzen, nochmal checken. Ja. Du hast jetzt ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Wollen wir in die osteopathische Betrachtung der Kopfschmerzen reinstarten?
Definitiv, mein Lieber, definitiv, ja.
Ja.
Ich würde vorschlagen, wir teilen das in unsere drei Säulen ein. Ja, okay. Parietal, ja, viszeral, genau. Kranial. Fangen wir doch mal mit parietal
an. Das ist so eine ganz gute Unterteilung. Okay, ich würde dann einmal reinstarten mit dem cervicogenen Kopfschmerz, der ziemlich klassisch ist und zwar von den parietalen Strukturen der oberen Halswirbelsäule ausgelöst. Also Halswirbel 1 bis 3, teilweise auch bis 4. Dort gibt es nämlich Konvergenzen, also dieses Konvergenzphänomen zwischen den Nervenbeteiligungen. Und zwar ist es so, dass im Hirnnervenkern des Trigeminus, also der ist auch bekannt durch die Trigeminusneuralgie, der vor allen Dingen den Kopfbereich, den Bereich der Hirnhäute, aber vor allen Dingen auch des Gesichts innerviert. Und dort gibt es halt Überschneidungen in den Nervenwurzeln und im Hirnnervenkern mit den Halswirbelsäulensegmenten C1 bis 3. Das heißt, habe ich dort eine Problematik in dem Halswirbelsäulenbereich, wie gesagt C1 bis C3, kann es sein, dass es übergeleitet wird zum Kopf, zu den Meningen oder auch zum Gesichtsbereich. Und das ist halt sehr typisch. Das können sowohl die Gelenke sein, also die Gelenkfacetten, es können aber auch die herumliegenden myofaszialen Strukturen sein. Und der Klassiker ist, ich habe eine Dysfunktion dort oben, eine Blockade. Ich gehe zu meinem Orthopäden, Osteopathen, Chiropraktiker, der manipuliert mir die Gelenke dort oben und ich merke, das ist echt wieder frei, bam, knack und es fühlt sich deutlich besser an. Das ist auch eine relativ gut untersuchte Behandlungsmethode, dass halt eine Thrust-Manipulation der oberen Halswirbelsäule bei cervicogenen Kopfschmerz hilft. Und ein ziemlicher Klassiker in der Praxis.
Wo du gerade bei diesen oberen Nervenaustritten im Occiput-Atlas-Bereich bist, packe ich einfach nochmal einen postural bedingten Kopfschmerz dazu. Also wir haben in der Wirbelsäule ja eine Doppel-S-Krümmung. Das heißt, wir haben zwei physiologische Hohlkreuze. Die Lendenwirbelsäule und die Halswirbelsäule sind eher nach innen gewölbt. Die Brustwirbelsäule ist eher nach außen gewölbt. Das nennen wir eine Kyphose. Und diese Biegungen können durch verschiedenste Gründe mal etwas extremer ausfallen und das hat dann häufig zur Folge, dass in diesen Hohlkrümmungen, sprich in der Lendenwirbelsäule und der Halswirbelsäule, die Austrittsstellen der Nerven so getriggert werden, dass es zu diversen Schmerzphänomenen kommen kann. Zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule wäre das dann häufig eine Ischialgie und es gibt diese Nervenaustrittsstrahlungsschmerzen die Beine entlang. In der Halswirbelsäule gibt es den Plexus brachialis, der quasi das Äquivalent für die Arme darstellt. Und jetzt speziell auf den Kopfschmerz bezogen, haben wir zwischen Atlas und Occiput zum Beispiel die Occipitalnerven oder den Auricularisnerv, die, wenn es zu viel Spannung in diesen Bögen gibt, einfach mechanisch ein bisschen gedrückt werden und dann von da aus einen Hinterhaupts- oder vielleicht auch so einen klassischen Spannungskopfschmerz triggern können.
Beim Thema Triggern von Kopfschmerzen fallen mir ja sofort auch die myofaszialen Triggerpunkte ein. Und das ist aus meiner Sicht beinahe genauso häufig beim cervicogenen Kopfschmerz wie die Halswirbelsäulensegmente, wenn nicht sogar häufiger. Und
Der absolute Klassiker ist natürlich der Spannungskopfschmerz oder der hochsteigende cervicogene Kopfschmerz vom Trapezius ausgehend, dass man sich halt an den Trapeziusmuskel reindrückt und man merkt, aber das zieht mir jetzt hier hoch, zieht mir ein bisschen den Nacken hoch, zieht mir ein bisschen den Hinterkopf hoch und bei einigen Leuten sogar ein bisschen in den Kieferbereich. Das ist halt der absolute Klassiker. Und genauso häufig können halt eben auch von den suboccipitalen Muskeln selber der Kopfschmerz ausgelöst werden, dass man dort Triggerpunkte findet und dann zum Beispiel bei dem wunderbaren OAR-Release die Leute behandelt und die dann halt merken, ah, jetzt zieht mir der Kopfschmerz von hinten, zieht mir der durch ins Gesicht, in den Kopfbereich, Stirnbereich, manchmal auch so hinters Auge, ne? Und auch dieser
meist überschätzte Technik, Klaas.
Meist überschätzte Technik, ja, ja, ja. Ich habe die, glaube ich, letzte Woche 10-mal angewendet oder so. Also ich glaube, wir müssen da in Zukunft noch mal einiges revidieren von worüber wir uns lustig machen.
Und so. Ja, es ist so Bild-Zeitungs-Style. Erstmal irgendwie krasse Sachen raushauen und alle denken sich so, was? Und dann so langsam zurückrudern. Ich glaube, das ist eine gute Erfolgsstrategie, ja.
Wir sind die Bild-Zeitung der Osteopathie. Schön oberflächlich.
Haben wir schon ein Quote, ja. Ja, okay, schönes Zitat. Ja, wo du sagtest, myofasziale Trägerpunkte, da ist der Sternocleidomastoideus natürlich auch immer gern genommen.
Absolut. Und der macht auch ganz oft dieses Auge rausdrückende Gefühl, hier richtig in der Augenhöhle so sitzend, was vorhin auch also schon angesprochen hat.
Für jetzt unsere ZuhörerInnen, die das nicht gut oder nicht so anatomisch beflissen sind, das ist dieser Muskel, den man sieht, wenn man den Kopf so ein bisschen neigt zur Seite und dann rotiert, dann kommt am Hals meistens so ein großer Muskelstrang raus und den haben wir rechts und links und der zieht, wie der Name schon sagt, vom Sternum, vom Brustbein und von der Clavicula hinten, hinters Ohr zu diesem hubbeligen Knochen, dem Mastoid, und ist einseitig angesteuert für diese Drehung zuständig und wenn die sich beide gleichzeitig anspannen, stabilisiert es zum einen den Kopf und wir machen, jetzt lass mich nicht lügen, den Kopf nach hinten, glaube ich, ne? Also eine Streckung des Kopfs müsste eigentlich. Ja,
wird sich darüber gestritten, aber so ist es korrekt eigentlich.
Ja, ja, genau. Ja. So, und dann noch natürlich myofaszial die Scalini-Gruppe auch gern genommen. Das sind so, sage ich immer ganz gerne, drei Adidas-streifenartige Muskeln, die von der seitlichen Halswirbelsäule ganz nah an der Halswirbelsäule runterziehen zur ersten, zweiten Rippe und zum Schlüsselbein. Und da laufen ganz viele Nerven zwischendurch und auch ein paar Blutgefäße. Und da kann es durch muskuläre Verspannung, myofasziale Verspannung, muss man korrekterweise sagen, auch zu Kopfschmerzen kommen.
Ja, über die Bedeutung des Scalini bei Kopfschmerz wird sich so ein bisschen gestritten. Aber sekundär, da kommen wir später noch zu, bei der Vaskularisation, da kann man auf jeden Fall auch nochmal an die Scalini denken. Und aber die Scalini und der Sternocleidomastoideus, die gehören ja zu den eher anterior gelegenen Halsmuskeln und das wird sonst sehr gerne übersehen. Gerade so im Bereich der Physiotherapie ist es ja so, ne? Es wird hinten rumgeknetet am Nacken, am oberen Rücken und das aber auch sehr viele Prozesse von vorne ausgelöst werden können. Also auch von der infra- und suprahyoidalen Muskulatur, also das, was wirklich im Mundbodenbereich oder vorne im Halsbereich liegt, dass das halt eben auch wichtig ist für die Kopfschmerzprozesse, ist so eine Sache, die gerne etwas übersehen wird. In der Osteopathie gibt es ja da in dem Bereich auch sehr viele Techniken für die Halsfaszien, die ja so ringmäßig um den gesamten Hals, also hinteren und vorderen, angelegt sind. Dort gibt es ja sehr viele schöne Techniken
auch dafür. Genau, für das Platysma und den Musculus digastricus finde ich auch immer noch sehr spannend.
Ganz fieser kleiner Muskel, ja.
Ja.
Mhm. Ja, wo wir noch beim Thema myofaszial sind, darf man jetzt auch wiederum das FDM eigentlich nicht aussparen. Das ist nämlich auch so die Methode, wo ich dann schon sehr früh angefangen habe, Kopfschmerzen zu behandeln und halt auch eine Herangehensweise überhaupt zum ersten Mal richtig gehabt habe für Kopfschmerzen. Als ich noch ein junger Physio war, ja, okay, so vom Nacken hochziehend, Triggerpunkt Kopfschmerz, das hatte ich alles so drauf. Aber gerade so das, was du so auch am Anfang geschildert hast, wir sehen das, ein Patient kommt zu uns, ja, das zieht mir hier über den Nackenmuskel hoch, Hinterkopf und bis zur Augenbraue. Im FDM wissen wir sofort, jo, Triggerband, eine Technik gibt es dafür, hat man sofort eine handlungsorientierte Behandlungshypothese. Und das ist halt auch einfach super häufig, muss man sagen. Also das ist eine Sache, die ich bei aller kraniosakralen Liebe, die ich habe, immer noch sehr häufig raushole und auch sehr oft Erfolge damit habe. Mhm. Die Triggerbänder sind halt sehr häufig im ganzen Körper, aber auch wirklich beim Kopfschmerz. Und dieser stechende, punktuelle Schmerz am Hinterkopf, der kommt mir auch sehr häufig vor in der Praxis. Und das sind dann klassischerweise diese Kontinuumsdistorsionen, auch sehr häufige Distorsionen beim Kopfschmerz. Und nicht weniger häufig ist auch so der hernierte Triggerpunkt, den wir im Nackenbereich haben, im Trapeziusbereich, ja, wo es so ein bisschen so eine Überschneidung gibt zwischen diesem Konzept der myofaszialen Triggerpunkte und dem Faszien-Distorsionsmodell, weil es lokal gemacht wird, diese FDM-Technik, aber auch sehr oft beobachtet wird, dass es halt dann eben diesen ausstrahlenden Kopfschmerz gibt.
Und dann gibt es, korrigiere mich, du bist da besser informiert, so weit bin ich in meiner Ausbildung diesbezüglich noch nicht, aber es gibt ja so dieses Phänomen, dass die Patienten sagen, ja, ich habe so einen Haubenkopfschmerz, als ob ich so einen Fahrradhelm auf hätte, also so der ganze Kopf flächig oben drauf tut weh und das würde ja FDM-mäßig zu der Zylinderdistorsion passen, wenn ich mich nicht irre, wo du relativ flächig die Faszien behandeln solltest und da gibt es ja auch witzige Techniken für Menschen mit Haaren und witzige Techniken für Menschen ohne Haaren.
Ja, das ist richtig, genau. Für jeden ist was dabei.
Ja, also ganz kurz erklärt, eine gute Behandlungsmethode wäre dann tatsächlich, sich relativ haarwurzelnah ein großes Büschel Haare zu nehmen und das einfach mal für eine gewisse Zeit lang vom Schädel wegzuziehen. Was jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ziepig klingt, aber wenn man viele Haare zwischen den Fingern hat, ist es gar nicht so unangenehm, sondern eher, die Leute sind meistens sehr überrascht, wie angenehm es ist. So. Und dann, ich weiß nicht, ob du so einen Pömpel in deiner Praxis hast, gibt es halt auch Menschen, die keine Haare haben. Und da ist es natürlich schwierig, so eine Faszienstruktur flächig abzuheben. Und da soll es Menschen geben, die tatsächlich mit einem Toilettenklopömpel einen Unterdruck erzeugen und dann die Schädelfaszie hochziehen. Gibt es da noch weitere Schröpfmöglichkeiten, Klaas?
Du kannst halt auch mit den kleineren, weicheren Silikonschröpfgläsern arbeiten, dass du da weniger Unterdruck erzeugst, aber das trotzdem genauso hinkriegst. Da ist natürlich so die Sache, erstens wirkt das ein bisschen komisch, zweitens ist es im gesamten Gesichtsbereich ja so, dass es sehr schnell zu blauen Flecken kommt. Und ja, mit blauen Flecken im Gesicht aus einer Osteopathiepraxis rauszukommen, ist nicht immer so gut. Hatte ich zwar auch vorletzte Woche wieder jemanden, aber immer drüber schön aufklären. Immer schön drüber aufklären und fragen, ob das im akzeptablen Rahmen ist, dann kommt man damit sehr gut zurecht. Was es noch gibt bei diesen Kopfzylindern, ist auch die Möglichkeit, gerade bei Leuten ohne Haaren, die wirklich eine komplette Glatze haben, so ein Turban aus einem Flossband zu wickeln. Ja, diese Flossingbänder, diese sehr straffen Kautschukbänder um den Kopf herum und dann noch so eine richtig intensive Kopfmassage verpassen mit diesem Flossband. Das ist auch so eine ultimative Zylinder.
Gibt es da eigentlich Lehrwerke zu über dieses Flossen? Also würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, da gibt es ein Lehrbuch.
Klaas, kennst du da was?
Ich weiß nicht. Einigen Jahren schon, ja, von drei guten Typen geschrieben. Einer von den guten Typen bin ich zufällig gewesen.
Ach so.
Aber da findest du leider keine Kopftechniken damit drin.
Okay. Cool, das ist die Marktlücke, da stoße ich dann nochmal rein.
Ja, genau. Und dann über diesen Haubenkopfschmerz wird sich auch noch ein bisschen gestritten, kann man auch so ein bisschen als sogenannte Faltung interpretieren. Also das heißt quasi, ja, eine gelenkige Dysfunktion der Suturen. Und dann gibt es halt eben auch Thrust-Techniken am Kopf, dass man versucht, die Suturen zu komprimieren oder auch zu dekomprimieren. Und ich habe selber nicht so oft erlebt, aber ich glaube, dass ich es schon ein paar Mal hatte, dass man es halt dann komprimiert. Und wichtig ist natürlich, dass die Symptome besser werden. Manchmal kann man aber auch so leichtes Klicken da in dem Bereich dann hören, dass sich diese Suturen vielleicht noch irgendwie bewegen oder schließen. Natürlich nur absolut bei Erwachsenen anzuwenden, nicht wenn es noch irgendwie den Verdacht gäbe, dass diese Suturen noch nicht geschlossen sind.
So sieht's aus. Das ist erstmal als Überblick parietal, würde ich sagen, oder? Haben wir noch große Themen vergessen?
Ja, eine Sache würde ich noch mit reinbringen, auch überleitend zum Thema also Haubenkopfschmerz. Ja. Das wird auch ziemlich häufig mit dem sogenannten TH4-Syndrom in Verbindung gebracht. Das ist ein Kopfschmerz ausgelöst von der oberen Brustwirbelsäule, die wir ja als thorakale Wirbel, also deswegen T oder TH, interpretieren. Und Die obere Brustwirbelsäule sorgt für die sympathische Versorgung des Kopfes. Ne? Der Sympathikus ist ja der Nerv, der bei Stressreaktionen Fight and Flight angetriggert wird und halt gewisse Sachen hochreguliert oder auch runterreguliert. Und typischerweise macht er halt einen Kopfschmerz, haubenmäßig oder im ganzen Kopf und auch gerne in Verbindung mit Schmerzen in den Armen oder an den Händen, weil nämlich auch die sympathische Versorgung der oberen Extremität aus den Brustwirbelsegmenten kommt. Deswegen immer bei Kopfschmerzsyndrom, auch bei Migräne finde ich das sehr, sehr, sehr häufig, dass die obere Brustwirbelsäule wirklich fest ist, sowohl myofaszial als auch wirklich von den Gelenken. Und da lohnt es sich, da auch nochmal ranzugehen und das halt stracks zu mobilisieren.
Mhm. Ja. Hast du da noch einen Tipp? Also ich habe durchaus ja auch meine Möglichkeiten, das zu mobilisieren, entweder zu thrusten oder segmental zu mobilisieren. Aber es gibt so diese Patienten, die in der Kyphose quasi festgegossen sind, wo du irgendwo auf die Brustwirbelsäule drückst in Bauchlage und der ganze Brustkorb geht runter. Gibt es da noch einen Ansatz, den du verfolgst oder...
Ja, ist zugegebenermaßen manchmal schwierig. Eine Thrust-Technik ist ja auch wirklich nicht für jeden Patienten was. Und bei manchen Leuten ist es auch so rigide, so fest, dass man da nicht vorankommt. Ja, also ich habe dann verschiedene Möglichkeiten. Auch da nehme ich manchmal den Pömpel tatsächlich raus, die ganze Brustwirbelsäule so in Bauchlage hoch und runter zu bewegen. Ich lasse die Leute auch gerne sich über die Faszienrolle rollen und damit da halt auf Dauer grundlegend erstmal Bewegung reinkommt. Und
aber ja, dann als Hausaufgabe oder machst du das in deiner Osteopathiestunde?
Nee. Das könnt ihr dann schön zu Hause machen. Und sonst bin ich auch ein Freund von oszillierenden Mobilisationen wie aus dem GOT, zum Beispiel im Bauchlage, dass man so rhythmisch diese Bewegung oszilliert.
Naja, okay, ich gehe sonst ganz gerne so mit einer Kippler-Falte dran. Also ich versuche eine Hautfalte zu schnappen und die dann in die Höhe zu ziehen, um einfach myofaszial auch so ein bisschen Spannung rauszunehmen, beziehungsweise gerne nehme ich auch so mit, das ist sehr intensiv, aber gerne nehme ich beide Ellenbogen und reibe so ein bisschen paravertebral in den Bereich, bis ich das Gefühl habe, das Gewebe löst sich da. Das ist für die Leute meistens am Anfang sehr schmerzhaft, aber gibt dann irgendwann Relief und dann habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen besser die einzelnen Segmente ansteuern kann mit Federungen auf den Wirbelkörpern oder mit so wechselseitigen Rechts-Links-Drückereien, um also so ein bisschen eine Pumptechnik sozusagen, um so ein bisschen Rotationsbewegung auch in die Brustwirbelsäule zu kriegen auf den einzelnen Höhen. Und darüber klickt es dann manchmal hier oder löst sich es da so ein bisschen. Aber das ist manchmal tatsächlich wahnsinnig festgezurrt und bedarf langer Mobilisation, um das wieder hinzubekommen.
Ja, absolut. Ja, gut. Also weit zum Parietalen, oder?
Ja. Okay, womit machen wir weiter? Kranio?
Gerne Kranio.
Okay. Ich hau mal einfach einen raus. Kraniobedingter oder kraniosakralbedingter Kopfschmerz wird ganz gerne mal über die Hirnhäute, die Dura Mater Spinalis, schon oft von uns angeteased, erzeugt. Das heißt, die Dura umhüllt das Gehirn und das Rückenmark und ist an verschiedenen Punkten angeheftet an dem knöchernen Bewegungsapparat. Und darüber können sich Spannung, Verklebung und dergleichen auch auf Kopfschmerzen auswirken und beziehungsweise die Kopfschmerzen kann das ganze Kopfschmerzen bedingen einfach. Und damit einhergehend würde ich ganz gerne die beiden Segel im Schädel noch benennen. Einmal das Tentorium Cerebelli und einmal die Falx Cerebri. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Gehirn vor euch habt, habt ihr zwei Hirnhälften. In der Mitte ist ein Spalt und im Kopf ist in diesem Spalt ein Segel aufgespannt, das an den an der Schädelkalotte von innen befestigt ist und quasi einen Irokesenhaarschnitt nur von innen im Schädel darstellt. Und rechtwinklig orthogonal dazu am Hinterhaupt unterteilt das Tentorium Cerebelli das Kleinhirn vom Großhirn auch noch einmal. Und diese Spannung ist wie eine waagerechte, also so ähnlich wie ein Diaphragma, also so ein Zwerchfell im Gehirn aufgespannt und auch unter anderem an der Schädelkalotte befestigt. Und wenn es da verschiedene Züge und Spannungen drauf gibt, kann das Kopfschmerzen erzeugen.
Ja, und es ist auch ziemlich unstrittig, auch in der Schulmedizin, dass halt die Hirnhäute an diesen ganzen Kopfschmerzprozessen absolut beteiligt sind. Interessant ist da auch vielleicht nochmal die Kontinuität. Wir waren ja eben im parietalen Bereich und es ist auch anatomisch nachgewiesen, dass diese kurze Nackenmuskulatur, über die wir gesprochen haben, zum Beispiel der Musculus rectus capitis posterior major, eine Gewebekontinuität in die Hirnhäute hinein hat. Also da kann man quasi, wenn man sich in den Hinterkopf hinten reindrückt, drückt man sich indirekt auch direkt in die Dura mit rein. Mhm.
Und ja. Ich habe es, glaube ich, irgendwann auch schon mal angedeutet, die Dura ist auch über Verbindung an der Hinterseite der Augäpfel mit befestigt. Und ich hatte tatsächlich mal das Phänomen, dass ich einem Patienten, der mit Lendenwirbelsäulenbeschwerden zu mir gekommen ist, an der LWS behandelt habe und mobilisiert habe. Und er kam das nächste Mal wieder und sagte, ich habe das Gefühl, meine Brille funktioniert nicht mehr, ich brauche sie nicht mehr, ich kann besser sehen. Und das könnte vielleicht ein Indiz dafür sein, dass, wenn man da ein bisschen Spannung runternimmt, dass etwas mehr Spannung von den Augen auch weggenommen wird, was zum einen ja vielleicht die Mobilität der Augäpfel ein bisschen erweitert und zum anderen auch diesen hinteren Kopfschmerz, hinter dieses Druckgefühl hinter den Augen ein bisschen mindert. Was jetzt aber bitte nicht verstanden werden soll, als wir können euch alle von eurer Brille befreien.
Ach komm, ja doch, natürlich.
Ich habe diesen Fehler mal gemacht und habe dieses Phänomen einem Patienten erzählt und der ist dann, hat dann direkt wieder einen neuen Termin gebucht und hat gesagt, jetzt kümmern wir uns darum, dass ich keine Brille mehr habe. Ja. Das musste ich dann etwas relativieren. Also ja, ich melde mich nochmal, wenn ich das perfektioniert habe und die Brillenindustrie pleite gehen lasse. Ja, warten wir mal.
Ja, genau.
Okay, hast du noch einen kranialen Bezug?
Ja, absolut. Die Suturen, das heißt die Schädelnähte. Wir haben ja ganz viele verschiedene Wachstumszonen im Schädel oder halt gelenkartige Schädelknochenverbindungen in dem Bereich. Und ganz oft zeigen die Leute auch genau auf diese Suturen, wenn man sie fragt, wo denn der Kopfschmerz sitzt. Ne? Das heißt, so da an dieser, wo bei Kindern noch die Fontanelle ist, da im Bereich der Kranznaht oder der Koronarnaht oder der Sagittalnaht. Und dort gibt es ja dann auch wunderbare kraniosakrale Techniken, um die Suturen zu lösen und zu lockern. Zum Beispiel diese wunderbare V-Spread-Technik. Und ich muss zugeben.
Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Ich halte es eher mit den Dozenten, die sagen, Suturen sind ja auch nur Gelenke wie das Kniegelenk. Geh da halt dran. Da musst du jetzt nicht so ein spirituelles Bohai drum machen und irgendwie ganz sensibel dran gehen, sondern wenn du da wirklich was bewirken willst, musst du auch mit Kraft an diese Strukturen dran gehen. Aber da scheiden sich wieder die Geister.
Schön Kniebeugen mit den Suturen machen.
Ja, genau, so sieht's aus.
Ja.
Ja, okay. Und dann haben wir ja natürlich noch das Kiefergelenk, was man einerseits vielleicht parietal beschreiben könnte, aber im Großen und Ganzen gehört es ja schon zum kranialen System. Sprich, wir haben zwei Kugelgelenke, wo der Unterkiefer mit dem Schädel verbunden ist. Kiefergelenk ein Universumsthema, was therapeutische Möglichkeiten angeht, werden wir mit Sicherheit auch nochmal separat beleuchten. Jetzt in Bezug auf Kopfschmerz fällt mir spontan zum Beispiel die Kiefergelenksmuskulatur, sprich der Musculus temporalis am ehesten ein, der quasi sich komplett an der Seite der beiden Schädel aufspannt, ungefähr wie so ein Irokesenschnitt, der auf dem Ohr sitzt, erkläre ich das manchmal ganz gerne. Und ihr könnt jetzt live mal euren Temporalis spüren, indem ihr vier Fingerkuppen über eurem Ohr auf den Schädel legt und dann einmal rhythmisch die Zähne zusammenbeißt und wieder locker lässt. Und dann spürt man meistens so eine klitzekleine Bewegung. Das ist die Anspannung des Temporalmuskels. Und wie viele wissen, gibt es die Menschen, die nachts gerne knirschen und beißen und damit quasi ein Krafttraining für diese Struktur initiieren. Und wenn dieser Muskel hart angespannt ist, hat das natürlich einen Zug und eine Spannkraft auf den Schädel auch und kann auch zu Kopfschmerzen führen, zum Beispiel diese Schläfenkopfschmerz, den ich vorhin mal angesprochen habe.
Ja, und auch nicht so selten dann, dass die Leute morgens auch mit dem Kopfschmerz aufwachen, ne? Wenn die nachts richtig gearbeitet haben mit dem Kiefer und morgens dann schon mit Kopfschmerzen aufwachen. Dann fängt der Tag in der Regel nicht so gut an.
So sieht's aus.
Ja, wir wollen bei dem Thema Kranio- und Kopfschmerz natürlich nicht den kraniosakralen Rhythmus verschweigen, den PRM. Und es kann auch eine Herangehensweise sein, wenn man den denn zur Diagnostik nutzen möchte, dass man sich den kraniosakralen Rhythmus halt anschaut und die Amplitude, die Frequenz und vor allen Dingen auch die Symmetrie vergleicht, ob es jetzt auf beiden Seiten gleichmäßige Pulsationen gibt. Und dann kann man hingehen und die einzelnen Schädelknochen, die einzelnen Suturen schön mobilisieren mit Stillpoint-Techniken, mit BLT, Balanced Ligamentous Tension-Techniken oder durch mit den ganzen anderen Möglichkeiten, die man in der kranialen Sphäre hat, bearbeitet. Mhm. Ja, nicht ganz so meine Lieblingsherangehensweise, aber ich nutze das auf jeden Fall, die kraniosakrale Osteopathie, dann doch relativ häufig, aber eher so sekundär zur Behandlung von Kopfschmerzen.
Genau, Ventrikelkompression fällt mir da noch immer ein, was mit Sicherheit auch entlastend sein könnte. Das heißt, das hat einen Einfluss auf die Speicherkapazität und die Produktion des Hirnnervenwassers. Das ist die Suppe, wo das ganze zentrale Nervensystem drin schwimmt. Und auch da gibt es Ideen, dass da ein Stillstand oder eine Dysfunktion zu Kopfschmerzen führen kann. Und über eine Kompression des Occiputs versuchen wir da ein bisschen Entlastung zu schaffen. Das ist durchaus was, was ich hin und wieder auch mal mache.
Ja, genau. Und beim Liquor sind wir ja dann mehr oder weniger auch schon beim Stauungskopfschmerz. Also der Liquor befindet sich ja nicht nur im Hirnschädel, sondern der strömt ja auch noch durch die Wirbelsäule quasi, also durch den Duralschlauch mal wieder, ne? Also alles, was zum zentralen Nervensystem gehört. Und da gibt es halt dann verschiedene Strukturen, die den Fluss des Liquor unterdrücken können oder leicht komprimieren können. Und dann sind wir, wie gesagt, schon beim Stauungskopfschmerz, den wir in der Osteopathie ja auch relativ hoch halten und den ich auch auf jeden Fall als legitim ansehe. Also sowohl was jetzt das Liquorale angeht, als auch was das Venöse angeht. Also dass der Abfluss vom Kopf nicht richtig funktioniert. Und die Leute auch oft den Eindruck haben, ja, das ist also Stauungskopfschmerz, das klingt für viele von diesen Patienten auch echt sinnvoll. Die können was mit diesem Bild anfangen. Und insbesondere bei dem venösen Bereich wird ja sehr vieles vorne durch die Jugularvene drainiert, also diese Drosselvene, die auch vorne gerade auch in diesem Kopfwendermuskelbereich entlangläuft. Mhm.
Da, wo auch der Nervus vagus rausgeht,
relativ. Der Nervus vagus, ja, ganz genau. Die teilen sich da so eine Nervenumhüllung, also eine Scheide dort. Und da lohnt es sich dann auch wiederum, nach den ganzen myofaszialen Strukturen zu gucken, die unter anderem einen Druck oder eine leichte Komprimierung darauf bringen können. Da sind wir beim Kopfwendermuskel sternocleidomastoideus, da sind wir wiederum bei den Scaleni, die du vorhin angesprochen hast, bei den gelenkigen Verbindungen, Schlüsselbein, der ganze Schultergürtel, die oberen Rippen.
Die Scaleni-Enge, genau.
Ja, ja, genau, Scaleni-Enge, wie gesagt. Und da kommt auch sehr oft dann halt eben dieser hernierte Triggerpunkt aus dem FDM auch wieder mit ins Spiel, weil auch dort diese Verdickungen myofaszialer Natur auch den Abfluss hemmen können. Manchmal sieht man das auch, dass die Leute so eine richtig gestaute Jugularvene haben. Das sieht man denen manchmal schon an, im Sitzen, aber auch im Liegen noch des Häufigeren.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja. Und damit ist jetzt so ein bisschen der Übergang von der kraniosakralen parietalen Osteopathie auch zur viszeralen. Also die Gefäße und die Behandlung der Gefäße, die zieht man ja auch in den Bereich der viszeralen Osteopathie. Es gibt dann eben auch Techniken, wo wir die Elastizität und die Beweglichkeit der Arterien beeinflussen können. Hatten wir auch schon mal gehabt, ne? Dass wir die Arteria carotis palpieren vorne, ne? Also die Hauptarterie, die da vorne im Halsbereich pulsiert, und dann mit so sehr sanften Techniken das induzieren und versuchen, da halt eine Elastizität mit reinzubringen. Ja, es ist auch nicht meine Lieblingstechnik, wenn es um solchen Kopfschmerz geht, aber sollte man nicht ignorieren, dass das auch eine Rolle spielen kann. Mhm.
Durchaus, aber gerade die Carotis-Gabel ist natürlich sehr spannend, auch was Blutdruck angeht, weil wir da Pressorezeptoren haben, die dem System dann einen etwaigen Bluthochdruck auch übermitteln. Und dieser Bluthochdruck kann natürlich von innen, also in dem Lumen der Arterie entstehen, durch Arteriosklerose, tralala, kann aber auch manchmal im Bereich der Carotisgabel von außen über zu viel Spannung der Faszien, zu viel Spannung der muskulären Strukturen auf diese Gabel drücken, was zum einen häufig so einen diffusen Schwindel erzeugen kann, zum anderen aber auch einfach die Blutzufuhr zum Schädel, zum Gehirn ein bisschen vermindert und dadurch auch Kopfschmerzen erzeugen kann. Von daher ist es ganz wichtig, also ich finde es ziemlich wichtig, da Beweglichkeit reinzubringen. Ich mache zum Beispiel immer gerne so eine Abhebetechnik des Sternocleidomastoideus, bis ich das Gefühl habe, der Widerstand, gegen den ich diesen Muskel abheben muss, der lässt ein bisschen nach und dann kann ich das Ganze wieder ein bisschen locker fallen lassen. Und ansonsten haben wir noch eine Sipson-Faszie in diesem Gebiet, die manchmal spannend sein kann. Da gibt es schon ein paar Techniken, die ich ganz elegant finde, um ein bisschen Entlastung zu diesem Bereich zu finden. Viszeral ansonsten, Klaas. Ich habe mal gehört, da kann ich aber leider inhaltlich gar nicht so viel zu sagen, aber das habe ich mir gemerkt, weil ich damals noch junger Osteopathie-Student war und verblüfft war, was es alles so gibt. Eine Dozentin sagte mal, ein rechtzeitiger Schläfenkopfschmerz könnte durchaus mit einer Spannung der Gallenblase zu tun haben. Das heißt, wenn es nur ein einseitiger Kopfschmerz wäre, würde es sich lohnen, viszeral die Gallenblase mal sich zu Gemüt zu führen. Wir hatten ja jetzt schon vor ein paar Folgen die Verbindung von Gallenblase zu Schulter. Und gut, es wäre ja durchaus im Rahmen des Möglichen, dass zum Beispiel über den Phrenikus und weiterleitende Strukturen zum Schädel und Kopf dann auch eine Verbindung da entsteht. Und wenn wir bei der Gallenblase sind, dann ist die Leber auch nicht weit. Du hattest in der letzten Folge von deiner Patientin erzählt, bei der ihr die Leber drainiert habt. Und die Dame hat dann hinterher wieder die Chemotherapie geschmeckt. Also eine große Funktion der Leber ist ja die Filterfunktion im Körper, wo zum Beispiel Medikamente oder Abfallprodukte und dergleichen rausgefischt werden. Und wenn die Leber diese dann wiederum abgibt, kann das ganze System auch durchaus belasten und auch zu Kopfschmerzen führen. Gerade Kopfschmerzen als Nebeneffekt von medikamentöser Behandlung ist durchaus bekannt. Und wenn wir da eine Überlastung der Leber haben, kann das System das Ganze vielleicht nicht gut wegfiltern und auch das kann mal zu Kopfschmerzen führen.
Ja, oder nach dem Saufen, ganz so, klassisch.
Punkt.
Da habe ich auch noch eine Instagram-Nachricht bekommen von einem Typen namens John, der gefragt hat, ob wir das auch schon mal gemacht haben an uns selber, weil wir ja irgendwie andauernd hier abschwenken in das Thema Alkohol.
Was?
Andauernd. Zur Bekämpfung. Ja, ey, komm, wirklich. Ich glaube, wir müssen da mal auch so ein bisschen wir haben ja so diesen Bild-Zeitungs-Charakter, so ein bisschen Proleten-Charakter, immer nur Alkohol als Thema.
Hallo, Moment, ich sitze hier vor einer Tasse Kaffee, ich möchte nichts hören, Klaas.
Ja, es ist ja auch früh am Morgen. Ja, jedenfalls war die Frage, ob wir schon mal Katerzustände über die Leberpumpe behandelt haben.
Ah, okay.
Ja, habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe das auch schon mal gehört, sagte mir auch schon mal jemand, so auf einem Festival da mal so einen Stand aufzumachen und halt für 10 Euro eine Leberpumpe anzubieten, um die Katerzustände wieder runterzukriegen. Ja, fehlt es mir aber noch an eigener Erfahrung.
Ich habe tatsächlich aber Leberpumpe bei einem Patienten mal angewendet. Das war ein Grieche, das weiß ich noch. Und der war auf einer griechischen Hochzeit und die haben den ganzen Tag ihren selbstgebrauten Schnaps, Zipro heißt er, glaube ich, getrunken und danach sagt er, ich bin morgens aufgewacht, hatte hart Nackenschmerzen, ich wusste gar nicht woher und da habe ich mir schon gedacht, okay, dann wird die Leber belastet sein und dann der Phrenikus da hoch ein bisschen Pain machen und dann habe ich ihm die Leber gepumpt und dann ist es tatsächlich ein bisschen besser geworden mit den Nackenproblemen, ja, also da gibt es schon eine Verbindung.
Okay, ja. Beim Thema Viszera ist es noch interessant, auf die Organe im Unterbauch zu gucken, auf die Organe im kleinen Becken. Insbesondere, wenn man den Zusammenhang hat zwischen dem Zyklus der Frau und verstärkt auftretenden Kopfschmerzen in dem Bereich. Das ist auch eine Sache, die wirklich ziemlich häufig in der Praxis vorkommt. Und dort sollte man sich zum Beispiel den Uterus angucken, also die Gebärmutter und die Eierstöcke. Dort kann es sein, dass es durch Zysten, durch Verwachsung, durch Endometriose, durch Kaiserschnittnarben zum Beispiel oder auch durch normale Schwangerschaften und Geburten zu Bewegungseinschränkungen kommt und wir die Organe dort entsprechend mobilisieren. Es wird die Hand angelegt dort unten und ich mache das sehr gerne über die Beinschaukel, also dass ich die Beine anbeugen lasse und dann die Knie nach rechts und nach links bewege, den Unterbauch fixiere, alles was wir dort haben und dann dementsprechend eine Mobilität einstelle. Und sehr häufig können das dann auch die Frauen sagen, dass sie merken, welche Seite wirklich fester ist in dem Bereich. Das ist dann oft etwas druckempfindlicher dort. Und da gibt es dann nämlich auch eine Achse, hormonelle Achse, zwischen der Hypophyse, die tief im Schädelinneren vergraben ist, auf der Sella turcica sitzt und halt entsprechend auch weibliche Hormone produziert und halt die übergeordnete Funktion über den Hormonzyklus besitzt. Und das mache ich dann gerne in Kombination, dass ich dort unten behandle und dann halt auch noch versuche, über kranale Techniken auf die Hypophyse einzuwirken. Ist ein bisschen fraglich, ob wir das halt dort oben beeinflussen können, aber über die Dura-Techniken, die du ja angesprochen hast, die duplizieren sich ja dort in dem Bereich und setzen halt am Sphenoid an. Das heißt, wir können zum Beispiel das Keilbein bearbeiten, wir können die SSB behandeln, die gelenkige Verbindung vom Keilbein zum Occiput oder durch auch spezielle Techniken, wo wir versuchen, alles drumherum, um die Hypophyse schön in Einklang zu bringen. Das ist auf jeden Fall noch eine ziemlich häufige Sache in der Praxis.
So sieht's aus. Ja. Und ansonsten möchte ich zumindest, also wir arbeiten hier mal in Ketten, nochmal einmal so ein paar viszerale Themen ansprechen, die dann nicht direkt zu Kopfschmerzen führen, aber die einen Einfluss auf den Bewegungsapparat haben und der erzeugt dann häufig die Symptomatiken, die wir vorhin parietal schon angesprochen haben, sprich, wenn wir zum Beispiel einen Asthmatiker haben, dessen Brustkorb eher in einer Einatmenposition positioniert ist, weil Bronchien und Lungen Schwierigkeiten haben, Luft wieder aus dem Körper zu bringen, dann haben wir eine Versteifung der Brustwirbelsäule oder des ganzen Thorax und wieder eine Immobilisation von BWS und HWS und dann kommen wir wieder zu unseren Druck- und Spannungsthematiken der Hirnnerven, die da austreten. Oder aber wir haben ja mit Ptosen, also herabhängenden, schlappen Organen manchmal zu tun, gerade bei Menschen, die Körpergewicht verloren haben, wo man dann manchmal so sieht, dass sie so eine Bauchschürze tragen oder wo es eigentlich alles herabhängt. Und dieses Herabhängen muss ja irgendwo auch aufgehängt sein sozusagen. Also eine Leber ist ja unmittelbar an Zwerchfell, an Rippen, an Wirbelsäule befestigt. Und wenn es da die ganze Zeit einen Zug nach vorne und nach unten gibt, dann hat das natürlich wieder einen Einfluss auf den Bewegungsapparat, auf die Dura und dergleichen. Und auch das kann dann sekundär zu Kopfschmerzen führen. Das wollte ich noch einmal dazu beitragen. Also Thema Viszera und Kopfschmerzen bietet auch viele Angriffsmöglichkeiten.
Ja, es ist alles eine Einheit. Alles hängt miteinander zusammen.
Gut.
Ja, soweit unser Überblick zum Thema Kopfschmerzen und zur osteopathischen Behandlungsstrategie.
Sollte euch noch irgendwas einfallen, was wir jetzt vergessen haben oder habt ihr noch eine Vermutung, dass es da irgendwas gibt und ihr wollt es von uns mal besprochen haben, schreibt uns gerne Nachrichten über Instagram, Knochenjob Podcast oder per Mail an klaas@gmail.com. Wir nehmen solche Fragen gerne auf und thematisieren sie in den folgenden Folgen.
Absolut. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und hören uns mit unseren abschließenden Themen gleich wieder. Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich möchte noch einmal an den Kurs auf Amrum erinnern, der dieses Jahr im Juni steigt. Ich musste diese Woche sehr oft daran denken, weil ich hinter meinem Praxisraum ein Flachdach habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass dort Austernfischer nisten. Das sind diese wunderschönen schwarz-weißen Vögelchen mit so einem langen Schnabel. Ich habe die nämlich immer zum ersten Mal so richtig wahrgenommen auf Amrum, nämlich, weil die dort natürlich beheimatet sind und dort halt richtig viel Krach machen. Und ich höre die den ganzen Tag hinter meiner Praxis, hinter den Fenstern, wie sie da rumpiepen. Die machen nämlich ganz schön Krach, aber ich sehe sie nicht. Deswegen glaube ich, haben die sich dort irgendwo auf dem Flachdach versteckt, brüten und nisten da und machen einen richtig schönen maritimen Laut. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Vielleicht muss ich da mal irgendwie vorsichtig aufs Dach steigen.
Ja, mach das, okay.
Deswegen, ich hatte es vor ein paar Folgen schon mal angesprochen. Es gibt von meinem guten Kollegen Christoph Rosmi einen Dreitageskurs zum Thema Extremitäten und zur faszialen Behandlung dort. Meine Anwesenheit ist noch nicht hundertprozentig gesichert, weil es leider mit einem privaten Happening koinzidiert. Deswegen, ich hoffe es.
Die Fans wollen dich doch live erleben, Klaas.
ja, mal gucken. Aber ich versuche alles in Bewegung zu bringen, dass ich es schaffe, dorthin zu kommen. Weil es nämlich richtig cool ist. Es ist mitten im Juni, es ist super lange hell dort. Das Wetter wird hoffentlich genauso wie beim letzten Mal richtig gut sein. Und es ist eine richtig schöne Location dort am Meer.
Okay. Ich habe noch eine Zuschauerfrage oder Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. ZuhörerInnenfrage von Emily aus Köln bekommen, die fragte, kann man bei euch mal hospitieren oder ein Praktikum machen? Da kann ich jetzt nur für mich sprechen aktuell. Diese Anfragen kommen durchaus regelmäßig und auch ich bin damals als Studierender gerne in Praxen gegangen und habe mal tagesweise hospitiert. Das möchte ich grundsätzlich auch für die zukünftigen Osteopathie-Generationen weitergeben. Aber aktuell finde ich das mit Corona noch so ein bisschen schwierig, in so einem kleinen Raum dann noch eine weitere Person zu haben, obwohl ich jetzt gerade durch bin mit Corona und etwas entspannter mit dieser Thematik umgehe. Aber das ist gerade für mich noch so ein bisschen ein Hindernis, weil ich auch nicht genau weiß, wie die Patienten das dann wirklich finden. Ich habe immer so das Gefühl, dass manchmal Patienten etwas irritiert sind, wenn da fremde Leute einfach sitzen und zugucken. Und von daher aktuell bei mir schwierig, aber ich denke, dass in Zukunft, wenn das ganze Thema so ein bisschen abgekühlt ist mit Corona und dergleichen, dass da mal wieder was möglich sein wird. Wie ist es bei dir in der Praxis? Hast du Praktikantinnen und Praktikanten?
Ja, bei mir sind Praktikanten und Hospitanten herzlich willkommen. Ich muss sagen, dass es immer eine ziemlich coole Geschichte ist. Ich habe auch oft hospitiert bei Kollegen und Kolleginnen und will das eigentlich auch immer noch mal wieder machen. Das ist immer, auch selbst wenn man schon lange im Beruf ist, immer ziemlich lehrreich zu gucken, wie löst der oder diejenige das Problem und welche Umgangsweise hat der oder diejenige mit dem Patienten. Das finde ich ziemlich cool. Und ich habe das schon öfter gehabt, gerade auch in der FDM-Community ist es ja sehr verbreitet, dass man bei den Kolleginnen und Kollegen hospitiert. Und freue mich immer, wenn das kommt. Das macht mir auch echt immer Spaß dann, die auch mitarbeiten zu lassen, auch mit anpacken zu lassen und gucken zu lassen. So. Und auch meine aktuellen Mitarbeiter, einige von denen sind auch zu mir in die Praxis gekommen, weil sie irgendwann mal hospitiert haben. Und so hat man halt einen guten Einblick, passt das so, wie ich meine Praxis, meine Arbeit sehe mit dem oder derjenigen zusammen. Und ich finde das ziemlich cool. Aktuell, während Corona ist das auch nur ein einziges Mal vorgekommen, dass ich da jemanden hatte, weil das halt alles immer schwierig war. Ich glaube, dass das aktuell auf rechtlich machbare Beine gestellt ist. Deswegen hatte ich jetzt auch schon, gerade seitdem wir den Podcast haben, auch schon ein paar Anfragen. Und bei mir ist das räumliche Setting ja ein bisschen größer und deswegen sind die Leute herzlich willkommen, bei mir in der Praxis vorbeizuschauen.
Ab nach Stade.
Allerdings muss ich sagen, ich hatte auch schon mal Anfragen nach einem Schülerpraktikum, ob jemand 2 Wochen mitkommen kann. Und da musste ich leider absagen, weil das ist echt zu lange. Das stört dann so ein bisschen den Praxisablauf, gerade wenn man als Schüler noch gar keinen Plan von Medizin, Physiotherapie, Osteopathie hat. Ja, das ist dann auch einfach stinklangweilig, wenn du da einfach nur 2 Wochen lang in der Ecke stehst oder sitzt und zuguckst, was derjenige dann macht. Und das passt nicht so gut, aber so einen Nachmittag, einen Tag, 2 Tage zu hospitieren, das ist gerne willkommen.
Alles klar. Gut.
Ja.
Okay, Klaas. Wir haben Musikantenknochen-Playlist zu befüllen. Hast du Tracks vorbereitet für heute?
Ja, ich habe drei Stück. Der erste ist ein sehr schöner, softer Song von Gisbert zu Knüpphausen. Mhm. Verschwende deine Zeit. Da geht es nämlich auch darum, dass das Leben ein Kopfschmerz ist und es wird Zeit, dass du ihn spürst. Keine Angst, rein ins Leben. So, dann kommen natürlich wieder zwei Proleten-Songs von mir. Zum Thema Schleudertrauma, cervicogener Kopfschmerz, 50 Cent mit I'll Whip Your Head, Boy. Okay. Und dann der Song, der früher oder später auf jeden Fall auch auf der Playlist gelandet wäre, Wu-Tang Clan mit Protect Your Neck.
So.
ODB startet rein, I'll be sticking pins in your head like a fucking nurse. Akupunktur am Kopf.
So ist es.
Ja.
So haben wir es. Meine Tracks beziehen sich auch auf unsere Kopfschmerzfolge. Das bietet sich in der Musikwelt ja durchaus an. Ich habe aber, glaube ich, ein bisschen mehr den Fokus auf den therapeutischen Ansatz gewählt und möchte ein Dance-Disco-Klassiker von Dead or Alive auf die Liste packen, und zwar You Spin Me Round Like a Record, You Spin My Head Round. Finde ich einen super coolen Track, zu dem man super gut tanzen kann, und ist natürlich in Anlehnung auf die cervicogene Thrust-Technik zu sehen. Dann möchte ich den Live-Track Kopfhaut von den Ärzten auf die Playlist packen. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier, auch in Bezug auf unseren Haubenkopfschmerz. Und zu guter Letzt haben wir über Stauungskopfschmerz gesprochen, und da möchte ich von der amerikanischen Punkband The Distillers Drain the Blood auf die Playlist packen. Das sind meine drei Tracks für heute. Und jetzt kommt unsere Kette noch. Und wenn ich mich nicht irre, Klaas, muss ich dir heute meine Aufgabe stellen. Und wir waren in der letzten Zeit wenig am Arm unterwegs. Und ich gebe dir die Kette, sagen wir mal, vom Herzen bis zur Hand. Hast du was für mich?
Herz zur Hand. Hand aufs Herz. Also, mir fallen zwei Sachen ein. Ich würde mal beim Vaskulären bleiben, das heißt bei den Gefäßstrukturen. Mhm. Das ist nämlich dann ziemlich simpel zu lösen. Wir haben ja die Durchblutung, die durch den ganzen Körper zieht und die komplett einmal durchs Herz muss. Und deswegen haben wir eine arterielle Verbindung vom Herz zur Hand. Frag mich nicht, wie die ganzen Arterien heißen, wie die abgehen und so. Das fängt auf jeden Fall mit dem Aortenbogen an, mit der Subclavia, mit der Arteria brachialis, die letztendlich dann auch komplett in der Hand landet. Okay. Haben wir irgendwo eine Okklusion in dem Bereich, zum Beispiel auch durch die Scalini, ja, also die Halsmuskeln, dass die eine Kompression dort auslösen können, dann kann es sein, dass wir ausstrahlende Schmerzen in den Arm haben und auch in die Hand haben. Oder auch so typische Parästhesien, ne, oder Schwellungsempfinden, Taubheit, Kribbeln. Das muss nicht immer nervalbedingt sein, sondern es kann durchaus auch arteriell bedingt sein.
So ist es.
Genau. Gut. So wäre meine Kette eigentlich. Und ja, dieses Arterielle soll man nämlich auch nicht übersehen in der Osteopathie. Bekanntermaßen ist ja die erste Grundlage der Osteopathie, das erste Grundprinzip ist ja das Gesetz der Arterie, dass die immer frei sein muss und Blut gut pumpen können muss.
Top gelöst. Ganz kurz fällt mir zu Herz und Hand natürlich noch der Herzinfarkt ein.
Ja, genau, das war auch meine zweite Idee, ja.
Was ja eigentlich ein Paradebeispiel für unser osteopathisches Kettendenken ist. Herz und Arm hat eigentlich nerval jetzt nicht unbedingt direkt so ganz viel miteinander zu tun, aber beim Herzinfarkt gibt es ja dieses Phänomen des starken Armschmerzes. Und wenn ich es richtig auf die Kette kriege, ist es ja so, dass das Vegetativum, was das Herz innerviert, dann so wahnsinnig gestresst wird und das Ganze wird auf Rückenmarksebene dann weitergeleitet zum Gehirn, damit wir die Informationen bekommen, dass da was los ist. Und die Isolation dieser verschiedenen Nerven ist dann manchmal nicht gegeben, sodass diese afferente Information auch auf andere Nervenbahnen überspringt und dem Gehirn dann suggeriert wird, auf einmal, die Nervenbahn für den Arm ist auch betroffen, hier habe ich auch Schmerz, und dann empfindet man den Armschmerz. Und das ist eigentlich für dieses Phänomen des faszialisierten Segments, auf das wir vielleicht nochmal irgendwann einkommen, so ein kleiner Hinweis. Ja.
Ja.
Klaas, vielen Dank für diese Folge. Ja, protect your neck.
Genau.
Protect your head.
Protect your neck. Schreibt uns weiterhin so fleißig Nachrichten oder Fragen. Ja, es ist immer cool, darauf Bezug zu nehmen. Und wir freuen uns auf jeden Fall.
Darüber. Okay, und ich gucke nochmal, ob ich vielleicht das Setting schaffe, um vielleicht auch doch nochmal ein paar Hospitationen möglich zu machen. Aber gerade wuschel ich noch an so vielen Themen drum. Wenn ich es irgendwann mal nett habe, dann dürft ihr alle kommen. Seid ihr alle eingeladen. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und Klaas, bis bald.
Bis bald. Thank you.